SRF 3.
Die Kronzeugin UBS kommt ungeschoren davon. Dafür bittet die EU-Kommission im Libor-Skandal andere internationale Banken massiv zur Kasse. Das Volk wird über den Grippenkauf entscheiden. Das Referendum gegen den schwedischen Kampfjet steht. Die US-Wirtschaft brummt. Das Land exportiert im November Güter im Wert von gegen 200 Milliarden Dollar. Das Wetter heute sonnig, morgen im Mittelland nur teilweise sonnig, sonst freundlich. Bis 4 im Süden um 8 Grad. Info 3, am Mikrofon ist Daniel Hofer. Für einmal kommt die UBS ungeschoren davon, aber dafür wird es teuer für andere internationale Großbanken im Libor-Skandal. Also bei jener Geschichte, wo Banken weltweit jeden Zinssatz manipulierten, der letztlich für die Kreditzinsen maßgeblich ist. Letztes Jahr flogen die Manipulationen um diesen Libor-Zinssatz auf, weil die UBS und die Barclays Bank von sich aus die illegalen Absprachen meldeten. Heute nun hat die EU-Kommission ihre Strafen gegen 6 andere Banken, wie etwa die Deutsche Bank, verkündigt. Urs Bruder.
EU-Wettbewerbskommissar Almunia ließ schon fast Verachtung erkennen für die Banken und ihre Händler.
These decisions taken today provide appalling examples of misconduct.
Es gehe um erschreckende Beispiele von Fehlverhalten, sagte er mit Hinweis auf die Absprachen zwischen den Händlern. Die Chats der Händler rund um die Manipulation von Referenzzinssätzen wurden zum Teil öffentlich. So schrieb zum Beispiel einer an seine Kollegen, es muss verdammt schwer sein zu handeln, vor allem, wenn du nicht zu den Eingeweihten gehörst. Einer fragt den anderen ganz plump, wo hättest du denn Libor gerne? Und die Antwort, ich weiß nicht genau, vor allem aber niedriger, damit die Welt wieder mehr Sinn macht. Und so weiter und so fort. Hinter dem schnoddrigen Ton stehen manipulierte Zinssätze, von denen weltweit Finanzgeschäfte von zusammengenommen unvorstellbar hohem Volumen abhängen. Schon kleinste Manipulationen können den Banken da helfen. Die EU-Kommission hat heute über ihre Verfahren gegen 8 Banken informiert. Sie haben mit der Wettbewerbsbehörde zusammengearbeitet.
These companies have decided to turn the page and acknowledge the wrongdoing under EU competition law.
Diese Unternehmen wollen dieses Kapitel abschließen, so Almunia. Sie geben zu, dass sie gegen das EU-Wettbewerbsrecht verstoßen haben. Die 8 Banken bezahlen zusammen Bußen in der Höhe von 1,7 Milliarden Euro. Eine so hohe Summe hat die EU in einem solchen Verfahren noch nie erhoben. Und dies, obwohl die Bußen der Banken gekürzt wurden, wegen ihrer Bereitschaft zur Mitarbeit bei der Untersuchung. Der Bank Barclays und der UBS erlässt die EU-Kommission die Bußen sogar ganz, weil sie die Kartelle verraten haben. Sie waren auch die beiden Haupttäter und hätten die höchsten Bußen bezahlen müssen. Für die UBS allein wären 2,5 Milliarden fällig gewesen.
This is not the end of the story.
Doch damit ist die Geschichte noch nicht beendet, so Wettbewerbskommissar Almunia. Die EU-Kommission ermittelt weiter gegen Banken, die nicht zur Mitarbeit bereit waren im Rahmen der Verfahren, über die heute informiert wurde. Sie betreffen Absprachen über 2 Referenzzinssätze. Und weitere Verfahren laufen auch noch. Eines betrifft den Referenzzinssatz für Geschäfte im Schweizer Franken. Auch bei nationalen Wettbewerbsbehörden, etwa der Schweizer WEKO, laufen noch Verfahren wegen solcher Zinsmanipulationen.
Die Uni Zürich hält daran fest, die Entlassung der Professorin Iris Ritzmann im Fall Mörgeli war rechtens. Und rund um den Mord an einem Hisbollah-Kommandeur in Beirut gibt's offene Fragen. Darüber reden wir gleich nach den Nachrichten mit Jonathan Fisch.
Das Referendum gegen den Kauf neuer Grippenkampfflugzeuge für die Schweizer Armee ist zustande gekommen. Wie das Referendumskomitee bestätigt, sind 6 Wochen vor Ablauf der Frist 80.000 Unterschriften gesammelt worden. Nötig sind mindestens 50.000. Möglicher Abstimmungstermin ist der 18. Mai. In Libanon hat sich eine bisher unbekannte Gruppe zum Anschlag auf einen wichtigen Kommandanten der Hisbollah-Miliz bekannt. Im Internet ist ein entsprechendes Bekennerschreiben aufgetaucht. Noch ist allerdings unklar, ob das Bekenntnis echt ist. Der Kommandant wurde laut Medienberichten in seinem Auto in der libanesischen Hauptstadt Beirut getötet. Zunächst beschuldigte die Hisbollah umgehend Israel hinter dem Anschlag. Israel wies die Vorwürfe zurück. Die USA haben in einem Monat noch nie so viele Güter exportiert wie im vergangenen November. Die Ausfuhren stiegen laut dem Handelsministerium um 1,8% auf knapp 193 Milliarden Dollar. Trotzdem müssen die USA noch immer deutlich mehr Güter importieren als exportieren. Der Unterschied, das sogenannte Handelsdefizit, betrug gut 40 Millionen Dollar. Das sind 5% weniger als einen Monat zuvor. Auf dem privaten Arbeitsmarkt in den USA sind im November deutlich mehr Stellen geschaffen worden, als Experten vorausgesagt hatten. Laut einem Bericht waren es 215.000 neue Arbeitsplätze, 45.000 mehr als erwartet. Wie sich der US-Arbeitsmarkt im November gesamthaft entwickelt hat, wird am Freitag bekannt gegeben. Dann stellt die Regierung den Bericht vor, der auch die Daten aus dem öffentlichen Sektor enthält. Bei der Lösung von Konflikten mithelfen und sich für die Menschenrechte einsetzen. Das sind zwei der Anliegen, welche die Schweiz nächstes Jahr in der OSZE vertreten will. Der Vorsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit geht für 2014 von der Ukraine an die Schweiz über. Morgen Donnerstag beginnt in der ukrainischen Hauptstadt Kiew die zweitägige Außenministerkonferenz der OSZE-Staaten. Vertreter der Schweiz ist Bundesrat Didier Burkhalter. Fußball, das Cup-Viertelfinalspiel zwischen Le Mans-sur-Lausanne und dem FC Basel von heute Abend, ist abgesagt worden. Grund ist das gefrorene Terrain. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8.052 Punkten, minus 0,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.947 Punkten, plus 0,2%. Der Euro wird zu 1.22,78 Franken gehandelt und der Dollar zu 90,62 Rappen.
Info 3 Abend.
Im Fall Mörgerli spielte sie einem Journalisten vertrauliche Informationen zu. Deshalb wurde die Professorin Iris Ritzmann von der Uni Zürich entlassen. Diese Entlassung sei rechtmäßig, sagt ein Gutachter. Aber er sagt auch, was in der Organisation der Unileitung alles falsch läuft. Das wolle man jetzt beheben, verspricht Interimsrektor Ottfried Jahren. Aus Zürich, Corinne Vinzenz.
Im Herbst erhielt die Uni Einsicht in die Untersuchungsakten der Staatsanwaltschaft im Fall Ritzmann. Diese ermittelt gegen sie wegen Amtsgeheimnisverletzung. Nach Einsicht in diese Akten stand für den damaligen Rektor Andreas Fischer fest, das Vertrauen in die Medizinhistorikerin sei zerstört, er entließ sie. Das war nicht falsch, beschied heute der von der Uni eingesetzte Gutachter Heinrich Koller.
Die Kündigung des Verhältnisses mit Professor Ritzmann ist rechtlich vertretbar und faktisch auch geboten.
Nur die Uni war noch weitergegangen. Sie wollte der Professorin per sofort keinen Lohn mehr zahlen und Lohn für die Zeit der Beurlaubung zurückfordern. Die Uni stellte sogar Ritzmanns akademischen Titel in Frage, obwohl niemand an ihrer fachlichen Qualifikation gezweifelt hatte. Was folgte, war der Protest von fast 300 Professorinnen und Professoren aus der Schweiz und dem Ausland und der vorzeitige Rücktritt von Unirektor Andreas Fischer. Dieser hatte, auch das wurde heute bekannt, all diese Entscheide offenbar im Alleingang gefällt. Die neue Unileitung hat unterdessen alle Maßnahmen bis auf die eigentliche Kündigung zurückgenommen. Der Betroffenen Iris Ritzmann genügt das nicht.
Die Wiedereinstellung wird immerhin im Gutachten erwähnt. Auf die hoffe ich jetzt.
Unabhängig davon zeigt das Gutachten, die Maßnahmen, die die Kündigung begleiten sollen, waren voreilig, ja falsch. Das weist für den Gutachter auf organisatorische Mängel hin innerhalb der Unileitung. Interimsrektor Ottfried Jahren räumt dazu offen ein.
Das betrifft das Verhältnis einerseits innerhalb der Universitätsleitung, die Frage der Kompetenzen. Wer ist für was zuständig? Wir werden diese Prozesse insgesamt anschauen müssen. Wir werden dann auch überlegen, ob wir unsere Personalverordnung oder das Organisationsreglement der Universitätsleitung anpassen müssen, um diese Prozesse besser abwickeln und managen zu können.
Kurz, man will aus den Pannen in der Affäre Mörgerli die Lehren ziehen oder wie es Ottfried Jahren heute immer wieder sagte.
Wir werden versuchen, daraus zu lernen, Dinge besser zu machen.
Dinge besser machen, dazu gehört auch ganz konkret der Umgang mit der ehemaligen Wirkungsstätte von Christoph Mörgerli, also das Medizinhistorische Museum. Es ist seit heute geschlossen, möglich, dass es nie wieder geöffnet wird, sondern einem breiter konzipierten Wissenschaftsmuseum Platz macht.
Info 3 Abend.
Die Tötung eines schiitischen Hisbollah-Kommandanten in Beirut letzte Nacht sorgt für neue Spannungen in Nahost. Hassan al-Akis wurde in der Nacht in seinem Auto erschossen. Eine bisher unbekannte Gruppe von Sunniten hat sich zur Tat bekannt. ARD-Korrespondent Björn Blaschke.
Der Fahrersitz des Geländewagens ist blutüberströmt. Es sieht so aus, als klafft in der Mitte des grauen Leders ein Loch. Ein Foto nach dem Mord an einem der Milizkommandeure der Hisbollah. Das Pressebüro der Hezbollah beschuldigte Israel, hinter dem Attentat zu stecken, verbunden mit dem Hinweis, dass Lakhis zuvor bereits mehrere Anschläge überlebt hatte. Der Sprecher des israelischen Außenministeriums wies derlei Anschuldigungen zurück. Libanesische Zeitungen berichten gerade heute über einen Internetblog der israelischen Armee. In dem heiße es, die israelische Armee wolle bei zukünftigen Auseinandersetzungen mit kleinen Teams in Libanon eindringen, um Terroristen auszuradieren. Terroristen, so bezeichnen Israelis Mitglieder der Hezbollah grundsätzlich. Der Generalsekretär der Hezbollah, Hassan Nasrallah, bedient solcherlei Erwägungen. In seiner letzten Rede erklärte er, dass es im libanesischen Interesse sei, Israel zu eliminieren. Die beiden Seiten schenken einander nichts. Und bei fast allen Attentaten, die in den vergangenen Monaten in Libanon verübt wurden, hieß es zunächst geradezu reflexartig, die Drahtzieher säßen in Israel. Auch vergangenen Monat, als ein Doppelanschlag die iranische Botschaft in Libanon traf. Den Vorwurf, Israel steckte hinter dem Doppelattentat, hat der Generalsekretär der Hezbollah, Hassan Nasrallah, relativiert im Rahmen eines Interviews, das etwa eine Stunde vor dem Mord an Hezbollah-Milizkommandeur Lakhis ausgestrahlt wurde. Nasrallah: Wir glauben, nach der Identifizierung der zwei Selbstmordattentäter und nach dem Bekennerschreiben, dass es tatsächlich die Abdullah Azzam Brigaden waren. Die Gruppe gibt es. Sie hat einen Prinz, einen Chef, und der ist Saudi. Und ich bin überzeugt davon, dass er in Verbindung mit dem Geheimdienst von Saudi-Arabien steht. Tatsächlich gehören die Abdullah Azzam Brigaden zu jenen sunnitischen Extremisten, die in den Bürgerkrieg in Libanons großem Nachbarland Syrien verwickelt sind. Sie kämpfen gegen die Führung von Bashar al-Assad, so wie die Hezbollah für Assad und seine Herrschaft kämpft. Der Mord an dem Hezbollah-Milizkommandeur Lakhis könnte also auch ein Racheakt gewesen sein, dafür, dass libanesische Hezbollah-Kämpfer in Syrien aktiv sind.
Info 3, das Nachrichtenmagazin auf SRF 3 und Virus im Netz srf.ch. Mein Name, Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.